Verschwörungstheorien begegnen einem spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie immer häufiger. Teilweise scheint es nur Spinnereien zu sein von irgendwelchen Verrückten. Aber sind sie das wirklich? Immer wieder gibt es terroristische Anschläge, bei welchen die Täter sich auf Verschwörungstheorien berufen. Darüber will ich heute mit Pia Lamberti sprechen. Sie ist Sozialpsychologin und Geschäftsführerin von CEMAS, eine gemeinnützige Organisation, welche zu den Themen Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus vor allem im Internet forscht. Hallo, Frau Lamberti.
Hallo.
Bei meiner Recherche bin ich mehrmals über das Wort der Verschwörungserzählung oder der Verschwörungsmythen gestolpert. Vielleicht zu Beginn. Wo liegt der Unterschied bei der Bezeichnung Verschwörungserzählung im Vergleich zu dem eher allgemein bekannten Wort Verschwörungstheorie?
Genau, also es gibt ja sehr, sehr viele Begriffe, die da so rumgeistern, von Theorie, Mythos, Erzählung, Legende, also ich weiß nicht, was ich alles schon gehört habe. Und diese Begriffe werden von Forscherinnen unterschiedlich gebraucht, weil sie damit unterschiedliche Dinge verbinden und weil das ja oft auch unterschiedliche theoretische Versatzstücke sind, die damit einhergehen. In Fake Facts haben Katharina Nokun und ich gemeinsam einen Dreiklang quasi aufgemacht zwischen Erzählung, Mythos und Ideologie. Ideologie wäre das Weltbild, das Menschen haben. Beispielsweise Menschen, die jetzt auf den Corona-Protesten unterwegs waren. Bei einer Erzählung oder diese Unterteilung zwischen Erzählung und Mythos haben wir nochmal aufgemacht, um aufzeigen zu können, dass es gewisse Mythen gibt, die sich über die Jahrhunderte halten und sich dann in konkreten Verschwörungserzählungen nochmal niederschlagen können. Das ist natürlich relativ komplex für die gesellschaftliche Debatte, aber das ist so die Idee dahinter. Andere haben dann eher den Ansatz zu sagen, es ist eine Theorie, es ist kein Narrativ, es ist kein Mythos. Das wird, wie gesagt, unterschiedlich gehandhabt.
Alles klar. Früher wirkten für mich, ich nenne sie jetzt mal die Verschwörungserzähler, meist wie einfache Freaks. Mein erster Kontakt war mit meinem Lehrer zum Beispiel. Er war eher ein abgedrehter Typ und er hat uns im Unterricht davon erzählt, dass die Pyramiden ja nicht von den Menschen gebaut wurden, sondern eher von Aliens und was weiß ich nicht alles. Heutzutage dagegen habe ich das Gefühl, dass es auch immer mehr doch normal erscheinende Menschen sozusagen jetzt dann zum Beispiel auch an die Corona-Verschwörung glauben. Was lässt sich also über die Zielgruppe von Verschwörungserzählungen sagen?
Also ich würde sagen, es gab zwar vor jetzt, oh Gott, ich bin mit Zeiten gerade so schlecht, aber längerer Zeit vielleicht schon auch so Submilieus, die sich nicht so sehr auf politische Narrative fokussiert haben, sondern das eher so technisch angegangen sind im Sinne von, ne, das ist die Erde jetzt flach oder nicht. Aber letztendlich war es schon immer so, dass das Ganze miteinander verwoben war und immer auch politische Komponenten hatte. Wenn man sich die Studienlage anguckt, geht man auch nicht unbedingt von einem Anstieg von Verschwörungserzählungen aus, auch nicht in der Pandemie, was der individuelle Glaube angeht oder der Mittelwert dessen. Aber das war eben auch schon vor Corona relativ weit verbreitet, dass die Menschen sich die Welt in Verschwörungen erklärt haben. Das ist also kein neues Phänomen. Was ich glaube, was zugenommen hat, ist tatsächlich der Handlungsdruck, das Gefühl, dass man das äußern muss, dass man auf die Straße gehen muss, dass man gegen die böse Corona-Verschwörung kämpfen würde. Und so wurde das auch sichtbarer. Und in der Gesellschaft hat ja auch die Sensibilität zugenommen, wenn ich jetzt mal daran denke, wie Interviews abgelaufen sind, die ich vor der Pandemie gegeben habe. Da war das meistens sowas wie die 10 absurdesten Verschwörungstheorien, ne, die dann irgendwie so debattiert wurden, also mehr aus so einem vielleicht humoristischen Perspektive, die dann oft eingenommen wurde, auch in der Presse. Und mit Beginn von Corona wurden dann immer mehr Menschen klar, das ist nicht lustig, sondern tatsächlich brandgefährlich.
Genau, Sie hatten es gerade eben schon erwähnt, es gibt ja auch Verschwörungsmythen, die jetzt eher witzig erscheinen, zum Beispiel eben die von der hohlen Erde, von Echsenmenschen oder eben dann aber auch tatsächlich auch die schwierigeren Theorien von einer unsterblichen Regierungsriege, die irgendwie die Welt kontrolliert. Und für mich scheint das ganz schön unwahrscheinlich. Allerdings gibt es ja wirklich Menschen, die daran glauben. Wie kommt es, dass Menschen diese Ideen für plausibler halten als, ich würde jetzt mal sagen, die von der Allgemeinheit anerkannten Fakten?
Ja, diese Frage hat sich die Psychologie auch irgendwann gestellt, vergleichsweise spät, aber hat sie, und hat versucht herauszufinden, warum glauben Menschen eigentlich an Verschwörungen. Und das fing dann an damit, dass man versucht hat, erstmal ja kognitive Variablen zur Erklärung heranzuziehen. Also spielt da vielleicht Intelligenz eine Rolle? Verstehen die Menschen das nicht? Also ist das eher so ein Wissens- oder Kompetenzproblem? Und da gibt es mittlerweile viele Studien, die das durchdekliniert haben. Und man kommt tatsächlich zu dem Schluss, das hat mit Intelligenz erstmal nicht so wirklich was zu tun. Da gibt es keine signifikanten Zusammenhänge. Es ist also kein Problem, dass Menschen das nicht verstehen, sondern sie glauben daran, weil es ihnen etwas gibt. Weil sie das Gefühl haben, besonders zu sein, einzigartig zu sein, die Welt zu verstehen, während die anderen, die Schlafschafe, keine Ahnung haben, was wirklich gespielt werden würde. Es gibt Studien, die beschäftigen sich auch nochmal mit so Faktoren wie dem Kontrollverlust, dass der das Ganze auch nochmal befördern kann. Also Momente, in denen man eben nicht weiß, was passiert, Krisenmomente, dass man dann eher anfängt, Muster auch da zu sehen, wo keine sind, alles mit allem verbindet. Und da sind wir ja schon mit einem Fuß im Verschwörungsglauben drin. Und solche Faktoren spielen da tatsächlich eher mit rein. Und das ist auch nochmal wichtig, im Hinterkopf zu behalten, wenn man über mögliche Interventionen spricht. Es geht dann also nicht darum, einfach mehr Wissen zu vermitteln, ne? Also so eine Impfbroschüre jemandem in die Hand zu drücken und dann hat man die Hoffnung, dann läuft das alles schon, weil das eben nicht daran andockt, warum Menschen eigentlich an Verschwörungen glauben.
Wenn ich jetzt nach Verschwörungstheorien suchen würde, würde ich auf jeden Fall ins Internet gehen, weil dort lassen sich schnell Gruppen oder Foren finden, wo solche Inhalte geteilt werden. Dabei verweisen meist aber die meisten Menschen irgendwie nur auf andere. Und da stellt sich mir die Frage, wer erstellt eigentlich solche Verschwörungstheorien?
Ich würde sagen, Verschwörungserzählungen sind auch deswegen so erfolgreich, in Anführungsstrichen, weil sie zum einen auf teilweise Jahrhunderte alte Mythen zurückgreifen und zum anderen sich auf jedes gesellschaftliche Ereignis neu aufsetzen können. Das bedeutet, es ist zum einen ja kulturell irgendwo verwoben in Gesellschaften, so Narrative, die bekannt sind, die man vielleicht in anderen Kontexten gehört hat. Und das kann aber immer neu angewendet werden. Was also bedeutet für jetzt die Frage, wer erstellt sie? Zum einen sind das einfach Dynamiken, die passieren, ne? Also es passiert ein größeres Ereignis. Das kann eine Flut sein, eine andere Form von Naturkatastrophe, ein Terroranschlag, Gesundheitskrisen, Kriege, Konflikte. Also es ist eigentlich relativ egal, was da passiert. Und dann glauben Menschen, das kann so nicht gewesen sein, wie ihr mir erzählt, da muss was dahinter stecken. Und dann wird sich eben diesen bekannten Mustern bedient, die in der Gesellschaft schon vorhanden sind. Daneben gibt es aber natürlich auch Akteurinnen, die bewusst solche Aussagen verbreiten, Desinformationsakteure, die teilweise beispielsweise von Russland direkt beauftragt werden, die oder pro-russisch agieren. Das können auch ja Desinformationsinfluencer sein, so aus dem, die eher sich mit Gesundheitsthemen beschäftigen, die das dann behaupten. Auf Telegram sieht man das dann ja auch sehr gut, dass einschlägig bekannte Namen eben dann solche Inhalte setzen und die nochmal pushen oder eben was aufgreifen, was sie woanders gesehen haben. Und dementsprechend würde ich sagen, man kann das so ein bisschen unterteilen in zum einen gesellschaftlich schon vorhanden und dann wird das verbreitet, weil es geglaubt wird. Dann kann eine andere Motivation eben sein, dass man es verbreitet, weil man damit Geld machen möchte. Da gab es ja jetzt auch größere Recherchen zu über Firmen, die dann eben im Auftrag Propaganda, Verschwörungserzählungen etc. verbreiten oder eben auch aus politischen Gründen. Das kann zum einen autoritäre Staaten sein, aber auch Rechtsextreme verbreiten sowas ja, weil sie eine Idee dahinter haben, weil sie ihre Reichweite nochmal vergrößern wollen, ihre Propaganda verbreiten wollen.
Sie hatten gerade eben auch schon erwähnt, dass es eben in ganz viele Sachen gibt es Verschwörungstheorien und oder Erzählungen. Allerdings oft hört man im Zusammenhang mit diesen antisemitische oder rassistische Inhalte. Woher kommt das?
Genau, also auch hier ist es zum einen eine gesellschaftliche Tradierung. Antisemitismus und Verschwörungserzählungen sind historisch einfach extrem eng miteinander verwoben. Wenn man jetzt mal zurückgeht zur Zeit der Pest, hatte man ja auch antisemitische Verschwörungserzählungen, die eben Juden, Jüdinnen bezichtigt hätten, haben, hinter der Pest zu stecken. Das ist die eine Erklärung. Wenn ich jetzt psychologisch darauf gucke, hat das damit zu tun, dass der Verschwörungsglaube im Endeffekt eine Form von Vorurteilsstruktur ist gegen all die, die als mächtig markiert werden. Es geht also hier gar nicht um echte Macht, sondern um eine Konstruktion von Macht. Und Juden, Jüdinnen werden ja auch historisch gesehen häufig als mächtige Gruppe dargestellt. Und da haben wir dann eben genau diese Überlappung, die man immer wieder findet. Und ich würde sagen, nicht jede einzelne Verschwörungserzählung ist antisemitisch, aber der Schritt zum Antisemitismus ist extrem schnell gemacht. Wenn man über zum Beispiel 9/11 spricht, gibt es dann immer wieder auch so Momente, wo es dann heißt, ne, es wären angeblich keine Juden im Gebäude gewesen. Und das wird dann als scheinbarer Beleg genommen, um eben den eigenen Antisemitismus nochmal verbreiten zu können. Dadurch, dass es kodiert ist, ist es manchmal vielleicht für Leute, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, schwerer zu erkennen. Es macht es aber nicht ungefährlicher. Wenn wir über Rassismus sprechen, hat man gerade solche Narrative wie den angeblichen großen Austausch oder Umvolkung, Bevölkerungsaustausch als ein Narrativ, was die extreme Rechte und auch der Rechtsterrorismus ja immer wieder aufgegriffen haben, dass angeblich nicht weiße Menschen nach Europa oder in die USA kommen würden, um die weiße Bevölkerung zu verdrängen. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein sehr gefährlicher Mythos, der zum einen Rassismus und Antisemitismus sehr häufig verbindet. Wenn man jetzt nach Halle zum Beispiel schaut, zum Terroranschlag, da war die Ideologie des Täters eben so, dass der Antisemitismus eben auch eingebunden war in diese Narrative des großen Austauschs und dann eben, wie gesagt, auch herangezogen wird, um die Terrortaten zu legitimieren.
Genau, solche Verschwörungsideologien kriege ich jetzt für mich persönlich am meisten im Internet mit, in Form von Hetze oder auf solchen Montagsspaziergängen oder Querdenker-Demos. Allerdings, wie gerade auch schon von Ihnen erwähnt, gibt es auch extremere Beispiele. So zum Beispiel vor 3 Jahren in Hanau oder in Christchurch in Neuseeland. Beide Täter glaubten an den Verschwörungsmythos des großen Austauschs, wie Sie schon vor uns erklärt haben. Was lässt sich darüber sagen? Wie kommt es dazu, dass Menschen aus ihren verschwörungstheoretischen Überzeugungen zu solchen Taten kommen?
Wenn man sich jetzt mal dieses Weltbild anschaut, ist es ja so, dass über so ein Verschwörungsglauben wird das absolut Böse erschaffen. Also jetzt nicht eine schlechte Politik, die man kritisieren kann oder ein Missmanagement, sondern wirklich das absolut Böse. Und im nächsten Schritt kann man sich selber dadurch zum absolut Guten aufwerten und damit auch alle möglichen Taten rechtfertigen. Es gibt wenig Studien, die sich mit Radikalisierungsverläufen im Verschwörungsglauben auseinandersetzen bisher, aber die zeigen eben genau diese Abgrenzung auch von der In-Group, ne, wir sind die Erweckten, die wissen, dass wirklich gespielt wird, die im Widerstand steht zum Rest, den bösen Verschwörern, die man versucht zu beseitigen. Und nicht jeder, der irgendwo mal eine Verschwörungserzählung aufgeschnappt hat, wird Terrorist, das ist natürlich Quatsch. Aber es ist eben ein Tool, was sich zur Radikalisierung eignet, was eben ja auch, ob es jetzt von Rechtsextremen oder von islamistischen Gruppierungen immer wieder genutzt wird, um Feindbilder zu schüren, um auch so einen Handlungsdruck zu erzeugen, weil man eben suggeriert, man müsse die Welt vor der bösen Verschwörung beschützen und befreien. Und damit sei auch jedes Mittel recht. Ich glaube nicht, dass bei den Terroristen nur Verschwörungserzählungen eine Rolle gespielt haben. Da geht es ja auch um vor allem nochmal um starken Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit. Also das heißt, das ist ein Versatzstück von vielen.
Das sind alles grausame, extremistische, Taten, die potenziell sich wiederholen können, solange es Menschen gibt, die an so etwas glauben. Und für mich persönlich habe ich mich sehr erschrocken, als ich gemerkt habe während der Corona-Pandemie, dass sich auch in meinem Bekanntenkreis inzwischen Menschen wiederfinden, die vereinzelt an einige Aspekte von Verschwörungserzählungen glauben. Und wenn ich versucht habe, mit ihnen darüber zu diskutieren, gerade über die Impfdebatte oder irgendwie solche Themen, dann habe ich oft das Gefühl gehabt, gegen eine Wand zu sprechen. Und es sind noch nur vereinzelte Aussagen, aber ich habe das Gefühl, irgendwie auch eine gewisse Bewegung erkennen zu können, dass es alles in eine gewisse Richtung geht, die mir nicht mehr so richtig gefällt. Deswegen vielleicht zum Schluss, was kann ich und sollte ich auch, oder was können auch andere Menschen genau in solchen Situationen machen? Denn es sich einfach nur von den Menschen abzuwenden, scheint mir irgendwie nicht die richtige Lösung zu sein.
Also wenn es darum geht, was man machen soll, würde ich immer unterscheiden zwischen, geht es um ein privates Umfeld oder geht es um eine politische Auseinandersetzung. Im privaten Umfeld ist es erstmal, denke ich, wichtig zu verstehen, wo ist denn die Person eigentlich ideologisch verortet? Hat die jetzt einfach mal irgendwie was irgendwo aufgeschnappt und lässt sich aber über Argumente noch erreichen? Oder haben wir es mit jemandem zu tun, der, weiß ich nicht, jeden Tag stundenlang auf Telegram unterwegs ist, bei allen möglichen Demos war, also wirklich eine ausgeprägte Ideologie hat? Wenn das der Fall ist, kommt man mit Faktendiskussionen nicht mehr weiter. Das bringt nichts. Also das ist nur frustrierend, man reibt sich nur auf. Und da würde ich dann, und wie gesagt, das bezieht sich auf das eigene Umfeld, eher versuchen zu verstehen, warum glaubt die Person das? Gibt es da vielleicht irgendwie Motive, die dahinter stehen? Und da gibt es ja glücklicherweise mittlerweile auch Beratungsstellen, die einen unterstützen, das nochmal genauer zu analysieren. Also zum einen die mobilen Beratungsstellen gegen Rechtsextremismus, aber es gibt auch spezifische Beratungsstellen gegen Verschwörungserzählungen und auch die Sektenberatungsstellen helfen da weiter. Und da kann man dann wirklich nochmal sich diesen Fall genau angucken, gucken, wo sind denn da Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte, über die man gehen kann. Aber wie gesagt, meistens läuft das dann eher über Bedürfnisse als über Fakten. Ich würde mir, wenn man jetzt gerade nicht zu einer Beratungsstelle gehen möchte oder kann, überlegen, was ist denn eigentlich mein Ziel? Also möchte ich, dass die Person sich impfen lässt? Möchte ich, dass sie sich ideologisch von dem irgendwie entfernt von dem Punkt, wo sie gerade steht? Möchte ich, dass sie nicht mehr auf Demos geht? Und je nachdem mir eine Strategie überlegen und im besten Fall auch mir noch Verbündete suchen. Man hat ja unterschiedliche Beziehungen zu Menschen, ne? Und die eine Person kann das vielleicht über Humor besser, bei der anderen geht es dann eher über lange Gespräche. Und da kann man dann zusammen vielleicht nochmal mehr erreichen. Wichtig finde ich aber auch, dass es auch vollkommen okay ist, irgendwo eine Grenze zu ziehen, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Die muss ja auch nicht für immer gezogen sein. Man kann ja auch eine Tür offen lassen, aber man muss jetzt nicht eine Beziehung aufrechterhalten, wenn man merkt, das tut einem überhaupt nicht mehr gut. Auf einer gesellschaftlichen Ebene würde ich sagen, bringt der Ansatz so dann nicht mehr so viel. Da geht es dann eher darum, dass man nochmal über soziale Normen sagt, wo Grenzen sind. Also dass eben gewisse Dinge nicht gehen. Und da geht es jetzt gar nicht um Strafrecht oder erlaubt oder verboten, sondern um das, wie man zusammenleben möchte und wo man eben, wie gesagt, auch so moralisch-ethische Grenzen setzt. Und ich glaube, dass zum Beispiel ein großes Problem war, dass in der Corona-Pandemie diese Proteste ja ganz oft einfach so laufen konnten, auch weil die Menschen, die dagegen protestiert hätten, zu Hause geblieben sind, weil sie ja sich vor der Pandemie auch schützen wollten, die Auflagen vielleicht nicht einreißen wollten. Und da sind dann so demokratische Lücken entstanden, in denen sich dieses verschwörungsideologische Milieu ausgebreitet hat. Und ich glaube, da geht es jetzt gerade auch wieder darum, wie kann man dem was entgegensetzen, wenn das nochmal größer werden sollte. Das wissen wir ja auch nicht. Es gab jetzt in München eine große Protest mit 10.000 Teilnehmenden. Das hatten wir so schon länger nicht mehr aus dem Milieu. Da muss man mal gucken, was da so in der nächsten Zeit noch passiert.